ARD. Komm mit in den Garten. Der ARD Garten Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und in der beschäftigen wir uns ganz ausführlich mit dem Rasen und der Frage, welches Grün eignet sich eigentlich für welche Fläche? Ja, Rasen ist ja eine Wissenschaft für sich und das auch im wahrsten Sinne des Wortes. Denn bei meiner Recherche nach einem Experten auf dem Gebiet Rasen bin ich auf Dr. Harald Nonn gestoßen, dem Vorsitzenden der Deutschen Rasengesellschaft. Ich grüße Sie, Herr Nonn. Hallo.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Witt.
Herr Nonn, Sie sind ja Diplom-Agraringenieur, haben Landwirtschaft studiert und sind über Ihren Doktorvater dann irgendwie zum Rasen gekommen und bis heute auch da geblieben. Und damit sind Sie der richtige Ansprechpartner und vor allen Dingen ein richtiger Experte auf dem Gebiet Rasen. Also ich habe ja schon eine Podcast-Folge gemacht zur Rasenpflege und auch, was man macht, wenn der Rasen im Sommer total verbrennt. Quasi erste Hilfe für den Rasen. Aber was so ein bisschen fehlt, ist das Grundlagenwissen. Und genau das machen wir heute in dieser Folge, Herr Nonn. Was muss man über Rasen wissen?
Also ich sag mal, Rasen hat eigentlich eine ganz große Vielfalt. Rasen ist vom Zierrasen bis hin zum extensiv gepflegten, hochwachsenden Landschaftsrasen ein sehr weit gefasster Bereich. Je nachdem, welchen Anspruch ich an den Rasen habe, wie ich ihn nutzen will, welche Funktionen er erfüllen soll, kann er eben extrem kurz gemäht sein, intensivst gepflegt werden, aber auch sehr extensiv. Und diese ganze Bandbreite, die gilt es abzudecken, wenn wir über das Thema Rasen sprechen.
Sehr schön, das machen wir jetzt auch. Und zwar fangen wir doch mal an. Welche Fläche eignet sich zum Beispiel im Kleingarten? Da hat man ja ganz viel Nutzfläche, also viele Beete und so kleinere Bereiche, wo grüner Rasen wächst. Oder fassen wir vielleicht den Hausgarten noch mit dazu. Da gibt es ja Unterschiede. Also worauf muss man da achten, wenn man da eine Rasenfläche haben möchte?
Also ich würde mir einfach ein paar Gedanken machen, wenn ich einen Rasen anzulegen hätte oder meinen Rasen zu gestalten hätte. Was will ich eigentlich? Will ich, ich sag mal, ein top gepflegtes Grün haben, was neidvoll von den Nachbarn betrachtet wird? Das ist eine Möglichkeit. Oder will ich eine Rasenfläche haben, die ich nutzen will, die mir auch durchaus optisch noch ein bisschen zu übrigen Garten ein kleines Highlight bietet? Das heißt, ich würde mir genau anschauen, was brauche ich wirklich? Worauf will ich ständig rumlaufen? Was soll genutzt werden intensiv? Diese Fläche hat dann auch entsprechend höhere Ansprüche an die Pflege. Und dann würde ich mir überlegen, was kann ich zum Beispiel höher aufwachsen lassen? Wo können Kräuter drin sein, Blumen drin sein, die entsprechend, ich sag mal, auch optisch zum Garten passen, die das Ganze auch ein bisschen aufwerten.
Genau, weil es ist ziemlich doof, wenn ich über eine Fläche laufe, die blüht, wo die Bienen dann da lang fliegen oder Insekten einfach auch Futter finden und dann laufe ich das immer wieder platt. Also müsste man gucken, eine viel genutzte Fläche, also zum Beispiel, wenn man da ständig drüber läuft, also Kinder zum Beispiel viel auf dem Rasen spielen, sollte das ein Rasen sein? Keine Ahnung, da müssen wir drüber reden. Was auch ein bisschen was aushält. Was wäre das denn?
Also ich gebe mal ein klassisches Beispiel. Wir haben 400 Quadratmeter Gartenfläche. Da sind Beete, Rabatten, Bäume, Sträucher drin, bleiben, ich sag mal, 150 Quadratmeter Freifläche übrig. Ich habe zwei Kinder, zwei Hunde, dann brauche ich einen gewissen Bereich, der auch belastbar ist, wo die sich austoben können, wo sie spielen können. Und da würde ich sagen, man kann knapp die Hälfte von diesen 150 Quadratmetern, 80 oder 100 Quadratmeter, gestalten als belastbarer Rasen, der sogenannte Strapazierrasen. Und den Rest würde ich bevorzugen, dann mit einer, zum Beispiel einer Blumenmischung einzusehen, sodass das nachher wie eine Blumenwiese aussieht, also wie ein Landschaftsrasen. Wobei ich da nachher auch noch ein bisschen was dazu sagen möchte, weil da in den Köpfen auch viele Bilder existieren, die so in der Realität nachher nicht eintreten.
Dann lassen Sie uns das doch jetzt gleich klären. Also wir haben einen Strapazierrasen, den können wir nehmen, wenn wir Flächen haben, wo Kinder spielen zum Beispiel. Dann habe ich vielleicht eine andere Rasenmischung, wenn ich mich da nur ab und zu draufstelle, um vielleicht mal zu grillen oder da einfach nur mal kurze Wege habe zum Drüberlaufen. Könnte ich da das auch nehmen oder eignet sich da vielleicht was anderes?
Ich würde überall da, wo man mehr oder weniger regelmäßig, also ich sag mal, zwei, drei, viermal die Woche drüberläuft, würde ich nicht in Richtung Landschaftsrasen gehen, weil sie dann nicht das Ergebnis haben, was sie sich vorstellen. Wenn sie durch eine Blumenwiese laufen, man sieht das vielleicht so in der Landschaft, auch gerade wenn man auf dem Land wohnt, wo, ich sag mal, Spaziergänger irgendwelche Wege abkürzen. Dann laufen die durch eine Wiese und innerhalb von 14 Tagen, drei Wochen sehen sie auf einmal, Mensch, da blüht nichts mehr. Die Gräser, die da wachsen, verändern sich und dann kommen die Gräser, insbesondere die Kräuter auch zum Teil raus, die einfach diese Drittbelastung vertragen. Und das hat dann nichts mehr damit zu tun, was links und rechts davon wächst. Also Wenn es darum geht, belastbare Fläche, benutzbare Fläche, arbeiten wir in aller Regel im Rasenbereich mit Gräsern, wobei ich dazu sagen muss, es gibt auch bestimmte Kräuter, wie zum Beispiel die Schafgarbe oder Thymianarten oder Fingerkraut oder das, was wir im Rasen dann nicht so gerne sehen und auch als Unkraut bezeichnen, das etabliert sich dann in diesen belasteten Bereichen.
Okay, lassen Sie mal auf Landschaftsrasen, also das einfach nochmal den Unterschied klar rausarbeiten. Also das ist nicht das Landschaftsrasen, was ich mir vorstelle, diese kurz gemähte Wiese, sondern das ist schon, geht in Richtung Blühwiese vielleicht, so stelle ich mir das jetzt vor.
Richtig, genau. Ein Landschaftsrasen wird klassischerweise ein-, zweimal im Jahr nur geschnitten. Der wächst höher auf. Die werden dann, sagen wir, 60, 70, 80 Zentimeter hoch, die Bestände. Und je nachdem, in welcher Region ich mich befinde oder was ich auch eingesät habe, habe ich dann entsprechend auch Blühaspekte da drin. Das heißt, durchaus krautige Pflanzen, die zusammen mit den Gräsenhaltern diesen Landschaftsrasen, diese Wiese, sage ich mal im weitesten Sinne, bieten.
Gut, und das bedeutet aber ganz klar, auf sowas, auf Landschaftsrasen trete ich nicht drauf. Das lasse ich einfach wachsen, lasse ich blühen, mähe ich es ein-, zweimal im Jahr und das war's dann auch. Also vielleicht eine Rasenfläche, die man so an den Rand des Gartens vielleicht macht und man nicht drüber läuft.
Exakt, sehr schön haben Sie das beschrieben. Das ist einfach so ein optischer Übergang hin von der kurz gemähten Rasenfläche, dann eine Stufe höher in den Landschaftsrasen, in die Blumenwiese und dann hin zu Sträuchern oder Bäumen.
Okay, und wenn ich jetzt aber diesen stark beanspruchten Rasen im Garten haben möchte, weil natürlich da auch viel Bewegung ist, ich da viel drauf rumlaufe, Kinder da spielen, dann bedeutet das aber auch, dass man sich um den Rasen auch ein bisschen intensiver kümmern muss. Ne? Lassen Sie uns an der Stelle nochmal bei dem Strapazierrasen über die Pflege sprechen. Wie aufwendig ist das denn?
Ich sag mal so, man kann sehr intensiv seinen Rasen pflegen, kann sich im Prinzip täglich drum kümmern, aber das muss nicht sein. Eine normale Rasenfläche, die genutzt werden kann, die aus belastbaren Gräsern besteht, die wird in der Vegetationsperiode, ich sag mal ganz grob, einmal in der Woche gemäht. Sie wird alle 2 bis 2,5 Monate gedüngt und sie wird bei Bedarf, bei großer Trockenheit, wenn kein Wasser mehr im Boden den Gräsern zur Verfügung steht, wird sie entsprechend bewässert. Das sind die 3 Grundpflegemaßnahmen. Ich nenne das auch immer ganz gerne den Rasendreikampf, den man bestehen muss. Aber man sollte, ich sag mal, sich jetzt nicht zum Sklaven von seinem Rasen machen und da im Prinzip seine Freizeit verbringen. Da gibt es auch noch andere Dinge im Leben.
Ja, für viele ist es aber auch durchaus eine Freizeitbeschäftigung, dass der Rasen dann so aussieht wie der typisch englische Rasen. Das ist ja auch was, was viele mögen. Aber ich glaube, da kann man dann auch nicht wirklich viel drauf rumlaufen, oder?
Doch, also ich sag mal, die Gräser, die wir benutzen, die sind sowohl, ich sag mal, als Zierrasengräser geeignet, als auch durchaus strapazierfähig. Wobei wir, wenn wir jetzt mal an den strapazierfähigsten Rasen denken, so einen richtigen Fußballrasen, dann arbeiten wir da eben mit bestimmten Gräserarten, die wir so im Zierrasen dann nicht unbedingt direkt finden. Aber auch auf dem Zierrasen kann man entsprechend durchaus laufen. Ich würde da jetzt nur nicht anfangen, auf Fußball zu spielen mit Stollen oder auch, ich sag mal, intensive Spiele zu veranstalten, dann leidet der Zierrasen schon. Dafür gibt es eben den Strapazierrasen oder, ich sag mal, eine kleine Abwandlung, die nicht ganz so hoch belastbar ist, der sogenannte Gebrauchsrasen.
Gebrauchsrasen, okay, also wenn ich ja zum Beispiel keine Kinder habe oder wenig Besuch bekomme und einfach nur eine grüne Fläche haben möchte, wo auch keine Blümchen oder irgendwas Blühendes drin ist, wäre ein Zierrasen oder ein Gebrauchsrasen vielleicht dann möglicherweise was?
Der klassische Gebrauchsrasen wäre da eigentlich die Wahl, wobei es auch, Sie sagten gerade, nichts Blühendes drin. Es gibt auch Gebrauchsrasenmischungen mit Kräutern.
Okay, wo ist da der Vorteil, dass einfach dann vielleicht ein paar Insekten was finden?
Ja, genau. Ich sag mal, das, was durch die Luft an Insekten sich bewegt auf den Flächen, das findet dann eventuell ein bisschen Nahrung. Ansonsten muss man sagen, dass Rasenflächen, die werden ja häufig so als biologisch tot bezeichnet. Da muss ich immer schmunzeln, kann ich eigentlich nicht, weil ich es schade finde, dass man so kurz denkt. Wenn man mal schaut, dann ist so eine Rasenfläche ein Dauergrünland. Das heißt, der Boden ist nicht bearbeitet, der ist unberührt, mehr oder weniger, solange er nicht verdichtet wird durch übermäßige Belastung. Und da ist einiges los im Boden. Wenn Sie da mal reinschauen, was da alles drin rumkrabbelt, da kann man nicht von einer toten Fläche sprechen. Also das ist in meinen Augen Unsinn, was da zum Teil erzählt wird.
Ich meine, wenn man sich überlegt, dass ja ganze Wildschweinhorden über Rasenflächen stürmen, um da was zu fressen zu finden, ist auf jeden Fall was drin, ja.
Richtig, genau.
Genau. Können Sie nochmal den Unterschied so ein bisschen rausarbeiten? Also Zierrasen, Strapazierrasen, Gebrauchsrasen. Jetzt mal so für mich als Nicht-Auskennerin. Sind das unterschiedliche Gräsersorten, die da drin sind? Also das sind immer auch so Mischungen, die ich kaufe und dann schaue ich da einfach, dass ich auch das Richtige im Garten dann zum Beispiel zum Neuanlegen mir kaufe oder vielleicht auch beim Nachsehen. Ich weiß zum Beispiel jetzt gar nicht, was ich im Garten habe. Ist es da egal, was ich nachsehe, wenn ich Löcher im Boden habe?
Nee, ganz egal ist es nicht. Also wir arbeiten in aller Regel mit unterschiedlichen Gräserarten in einer Rasenmischung. Diese Gräserarten, die werden eben nach dem Nutzungsziel und auch nach dem Standort ausgewählt. Und im Prinzip haben wir, ich sag mal, 5 Gräserarten, die in unserem Klimaraum eine Rolle spielen. Das wäre der Rotschwingel, ein ganz feines Gras, was insbesondere auch in Zierrasenflächen verwendet wird und in Gebrauchsrasen. Dann hätten wir das deutsche Weidelgras und die Wiesenrispe. Das sind ausgesprochen strapazierfähige Rasengräserarten. Die werden zum Beispiel in Fußballrasen verwendet. Dann haben wir noch die Lägerrispe, Poa supina. Das ist das schattenverträglichste Rasengras, was wir haben. Und es gibt dann noch, ich sag mal, ein Rasengras, was zunehmend an Bedeutung erlangt. Das ist der Rohrschwingel, ein relativ grobes, breitblättriges Gras, was zunehmend auf Trockenflächen eingesetzt wird oder Rasenflächen, die nicht bewässert werden können. Das sind so im Groben mal die 5 Gräserarten, die wir in den Mischungen verwenden, kombinieren, je nach Nutzungsanspruch, je nach Standort. Mhm. Und von diesen Gräserarten gibt es dann unterschiedlich viele Sorten. Wir haben zurzeit in Deutschland etwa 300 verschiedene Gräsersorten, aufgeteilt auf diese Gräserarten, die ich eben genannt habe. Da kommen noch ein paar hinzu, wie Schafschwingel und solche Dinge. Die spielen aber, ich sag mal, eine untergeordnete Rolle, sind eher für spezielle Begrünungszwecke dann geeignet, die aber, sag mal, weg vom Gebrauchsrasen, weg vom Zierrasen in Richtung professionell genutzte Rasenflächen gehen. Also die können dann zum Beispiel auf einer Golfanlage eine Rolle spielen oder halt in extensiven Landschaftsrasen. Da werden andere Gräserarten noch verwendet.
Mhm, okay, das ist ja gut zu wissen. Das steht ja dann meistens auf den Packungen drauf, oder nicht?
Es sollte draufstehen, wobei es für den Verbraucher schwierig ist zu erkennen, was ist denn jetzt eigentlich in der Packung. Häufig steht ja irgendwas, ich sag mal, es stehen Fantasienamen drauf. Unter Umständen aber auch, ich sag mal, die klassischen Anwendungsgebiete, wie zum Beispiel Strapazierrasen oder Sport- und Spielrasen. Das sind zwei Namen, die schon mal einen Hinweis darauf geben, wo geht die Hauptnutzung hin. Also das ist dann nicht der Zierrasen. Wenn es ein ausgesprochener Zierrasen wäre, dann würde Zierrasen draufstehen. Oder Schattenrasen wird gerne verwendet. Das deutet eben darauf hin, dass diese Mischung geeignet sein soll für schattige Lagen. Und da muss man dann ein bisschen auch als Verbraucher vielleicht sich beraten lassen oder man muss sich im Vorfeld informieren, was muss denn zum Beispiel in einer Schattenrasenmischung drin sein? Und da erwähne ich es nochmal, Schattenrasenmischung nach meiner Kenntnis ohne die Lägerrispe ist keine gute Schattenrasenmischung, weil sie auf das schattenverträglichste Rasengras verzichtet. Und vielleicht kann ich es so auflösen jetzt, damit es auch für die, die zuhören, ein bisschen verständlicher noch wird. Es gibt schon eine Hilfe für den Verbraucher. Und zwar gibt es von offizieller Stelle herausgegeben die sogenannten Regelsaatgutmischungen oder kurz als RSM bekannt. Diese Regelsaatgutmischungen werden von Fachleuten erstellt, zusammengestellt und die geben dann entsprechend Hinweise für die Nutzung. Zum Beispiel gibt es Regelsaatgutmischungen für den Bereich Zierrasen. Diese Mischung muss dann bestimmte Anforderungen erfüllen, damit sie letztendlich den Begrünungszweck auch erreicht. Genauso gibt es die für Gebrauchsrasen. Gibt es zum Beispiel 3 unterschiedliche oder 4 unterschiedliche Mischungen für den Zweck Gebrauchsrasen im Hausgarten hauptsächlich. Aber sagen wir, da sind zum Teil so ein bisschen universelle Mischungen mit drin. Dann haben wir den Strapazierrasen. Das ist dann eher so die Fußballnutzung, sportliche Nutzung. Wir haben Golfrasen. Golfrasen gehört auch in die Regel Saatgutmischungen, werden aber nicht von Privatleuten verwendet. Davon würde ich abraten, weil die doch sehr speziell sind.
Hat man auch selten im Kleingarten, glaube ich.
Ja, es gibt manchmal so die Anfragen. Ja, ich hätte gern so einen Golfrasen im Garten. Da sage ich immer, okay, musst dir einen Mäher kaufen, Handmäher, kostet 12.000 Euro und du musst jeden Tag mähen. Dann ist das in aller Regel relativ schnell erledigt.
Ja.
Und dann gibt es eben die Regel Saatgutmischung als Landschaftsrasen. So, und das ist so ein bisschen Hinweis für den Verbraucher. Aha, Regel Saatgutmischungen, wenn das ausgelobt ist, wenn die Mischung diesen Vorgaben entspricht, dann kann man eigentlich sicher sein, dass ein guter, anhaltender Begrünungserfolg sichergestellt ist.
Okay, das heißt, eine Regel Saatgutmischung kann ich nehmen, um erst meine Rasenfläche neu anzulegen, aber auch, um nachzusehen, wenn ich zum Beispiel durch, was weiß ich, wenn da mal längere Zeit irgendwas gestanden hat und dann hat man ein Loch oder es regnet nicht und man hat so braune Flächen, dass man dann einfach nachsät.
Ja, also das ist, ich sag mal, im Hausgarten ist meine Empfehlung, da brauche ich nicht unbedingt spezielle Nachsaatmischungen. Ich würde immer die Mischung nehmen, die ich mal eingesät habe. Oder wenn Sie hatten eben gesagt, Sie wissen nicht, was in Ihrem Garten wächst, dann sind Sie eigentlich, ich sag mal, mit einer Gebrauchsrasenmischung, wie sie die RSM vorgibt. Das ist immer eine Buchstaben-Zahlen-Kombination, also RSM 2.3 wäre zum Beispiel der klassische Gebrauchsrasen. Da sind sie dann sehr gut mit aufgehoben.
Okay, dann habe ich ja relativ viel Unkraut in meinem Rasen. Also wir sprechen hier von Löwenzahn, diversen anderen Disteln habe ich auch immer mal drin. Klee, dann nehme ich die manchmal raus und habe dann Löcher. Dann könnte ich aber auch genau da noch mal ein bisschen nachsehen, ne? Damit das quasi wieder grün ist.
Das ist halt richtig. Ich sag mal, die Disteln und Löwenzahn, den kann man ausstechen, weil das Rosettenpflanzen sind. Also die machen keine Ausläufer. Beim Weißklee wünsche ich Ihnen viel Spaß, weil der Ausläufer treibt. Den erwischen Sie nicht überall. Auch, ich sag mal, manche vertikutieren dann und sagen, ich schneide den raus mit den Vertikutiermessern. Also wenn man Weißklee verbreiten will, dann muss man ihn vertikutieren, weil man ihn klein hackt und überall liegen dann die Ausläufer rum und können sich wieder neu bewurzeln.
Verteilt ihn dann noch mehr. Moos ist ja auch ganz viel im Rasen drin, zumindest bei mir und gerade so nach dem Winter schön breit gemacht. Aber da habe ich so ein bisschen die Erfahrung gesammelt aus den letzten Jahren, dass sich das Moos so ein bisschen auch zurückzieht. Das ist eigentlich, finde ich, okay, oder? Muss man da auch was machen?
Man kann, man muss nicht. Ich sag mal, Moose sind hochinteressante Pflanzen. Und wenn sie einen im Rasen stören, kann man mit intensivierter Rasenpflege, also einer verbesserten Düngung, mit der Schnittanpassung, dass man nicht ganz so tief schneidet, also ich sag mal so eher 4,5 bis 5 Zentimeter Schnitthöhe, kann man durchaus den Moos zu Leibe rücken, weil dann die Rasengräser etwas höher wachsen, das Moos abdecken und einfach, weil sie auch gut im, sag mal, im Futter sind und wenn sie ausreichend auch mit Wasser versorgt sind, dann sind sie sehr konkurrenzkräftig gegenüber dem Moos. Und wenn es einem nicht gefällt, das Moos, dann kann man es ja rauskratzen mit einer Hake, mit dem Rechen, mit dem Vertikutierer und man kann, wenn wenig Moos drin ist, auch mit sogenannten Moosvernichtern, das sind, ich sag mal, Dünger in aller Regel, die Eisensulfat enthalten, also so ein bisschen ätzende Substanz, kann man dieses Moos auch verätzen und dann wird es weniger.
Sie haben das ja so schön erklärt, diese verschiedenen Rasenmischungen und so. Ist denn die Pflege des Rasens bei all diesen Mischungen vergleichbar? Also ähnlich, außer beim Landschaftsrasen, haben wir ja schon gesagt, der wird nur 1 bis 2 Mal im Jahr gemäht, aber jetzt Gebrauchsrasen, Strapazierrasen oder auch Zierrasen, ähnlich vergleichbar oder gibt es was, was nicht so pflegeaufwendig ist, weil viele sagen auch, oh nee, nicht jede Woche mähen, habe ich keine Lust.
Also ich sag mal so, ein dichter, gleichmäßig grüner, belastbarer Rasen braucht den regelmäßigen Schnitt. Und regelmäßig heißt nicht wie Weihnachten einmal im Jahr, sondern eben einmal die Woche mindestens während der Vegetationszeit. Das geht ja jetzt so langsam los. Es ist wärmer geworden und es zeigt sich auch so das erste Wachstum. Und ab jetzt überlege ich halt, ja, so jede Woche einmal drüber mähen. Weil das Mähen die Gräser dazu anregt, Seitentriebe zu bilden, neue Blattmasse zu bilden und das trägt dazu bei, dass eben entsprechend der Rasen dicht wird, dass auch die belastbaren, schnittverträglichen Gräser sich weiter ausbreiten. Je extensiver Sie das machen, umso, ja, ich sag mal, extensiver wird der Rasen auch hinsichtlich der Nutzung. Sie hatten aber eben die Frage gestellt, wie sieht die Pflege aus? Ich sag mal, das Minimum an Pflege braucht eigentlich so ein klassischer Gebrauchsrasen, der alle 2, 2,5 Monate sich immer eine Düngegabe freut, der entsprechend, wenn es trocken ist, gewässert werden will und der halt den regelmäßigen Schnitt braucht. Zum Thema Mähen vielleicht noch ein Tipp, was mir immer wieder auffällt, ist, dass viele Rasenflächen eben zu selten gemäht werden. Man lässt sie hochwachsen, dann stehen da plötzlich 10, 12, 13 Zentimeter hohe Gräser. Dann kommt der Rasenmäher raus, wenn man so den ersten Schreck bekommen hat und sagt, oh Gott, ich muss mähen. Und der wird dann runtergeschrubbt auf 2,5, 3 Zentimeter. So, und dann kann man sich vielleicht vorstellen, auch wenn man es nicht sieht, was dann mit der Rasenfläche passiert. Man schneidet im Prinzip auf einmal alle grünen Blätter weg.
Dann stehen da so gelb-braune Stümpfe.
Genau so. Und als Pflanze würde ich mir sagen, was soll das denn jetzt? Die Blätter, die grünen Blätter sind meine Lebensfläche, meine Überlebensfläche. Und wenn man mir die klaut, dann kann ich nicht leben. Und deswegen verstehe ich viele Rasenbesitzer nicht, die das immer wieder machen, lassen hoch aufwachsen, säbeln das Ding runter. Oder ich fahre in Urlaub, dann wird, bevor ich weg bin, wird alles abgeschnitten, was an grünem Pflanzenmaterial da ist, damit ich, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, nicht zu viel grüne Blattmasse auf einmal habe. Das ist tödlich.
Okay, also nicht zu kurz mähen ist wichtig und regelmäßig mähen. Wenn man mal im Urlaub ist, mein Gott, dann mäht man halt mal eine Woche nicht, dann geht das auch schon.
Ja, ich sag mal so, man kann aber durchaus auch mal jemanden fragen, kann sagen, pass mal auf, ich bin jetzt 14 Tage weg, kannst du nächste Woche mal gucken, wenn es zugewachsen ist, dann holst du den Rasenmäher und mäß ab. Oder eventuell habe ich einen Mähroboter, der halt diese Arbeit für mich übernimmt. Der kann ja tagsüber, kann der ja mal einmal die Rasenfläche mähen, dann ist gut.
Genau, wenn er nur tagsüber, weil in der Nacht ist ja eine große Gefahr für Igel zum Beispiel und andere Tiere im Garten. Ja. Deswegen ist das nicht so empfehlenswert, ne, den nachts mähen zu lassen. Aber tagsüber ist es, glaube ich, kein Problem. Wie ist denn das, wenn ich jetzt eine Rasenfläche neu anlegen möchte? Lassen Sie uns darüber auch nochmal sprechen. Was ich mich frage, wenn man so eine Fläche hat und die möchte man gerne begrünen, wie legt man den Rasen richtig an? Wie muss man das vorbereiten und was muss man dann am Ende machen? Weil ich habe so eine Fläche, die ist etwas löchrig, sagen wir es mal so. Da hat das nicht ganz so gut geklappt. Also vielleicht haben Sie so das Einmaleins des Rasenanlegens mal für uns.
Also ich sag mal, wenn ich einen Rasen neu anlege, muss ich wirklich bei dem Boden, weil der ja das Fundament für den Rasen über zum Teil die Jahrzehnte bilden soll, anfangen. Und ich muss dafür sorgen, dass das ein gut durchwurzelbarer, wasser- und nährstoffspeichernder Boden ist. Das heißt, reine Sandböden, sehr tonige Böden scheiden oder sie scheiden nicht aus, aber sie sind ungünstige Standorte für den Rasen. Die Rasengräserwurzel brauchen eben Platz im Boden. Sie brauchen Luft im Boden. Das wird auch häufig vergessen. Die Sauerstoffversorgung ist wichtig für die Wurzeln. Wir brauchen eine gute Wasserableitung in den Untergrund. Und das sind meistens die, ich sag mal, sandig-lehmigen Böden. Und die müssen entsprechend locker sein. Sie dürfen nicht verdichtet sein, so dass Wasser draufsteht. Und das muss ich bei der Bodenvorbereitung berücksichtigen. Sie sollten auch eine gute Struktur haben. Das heißt, eine schöne Krümelstruktur und nicht so als Einzelkörner vorliegen. Ja, das ist, nennt man so Aggregierung im Boden. Also eine gute Bodenstruktur ist wichtig. Da kann einem vielleicht auch ein Gartenlandschaftsbauer helfen. Die Jungs und Mädels, die können das in aller Regel auch beurteilen. Ist der Boden gut oder ist er eher weniger geeignet für den Rasen? Und wenn, ich sag mal, der Boden vorbereitet ist, dann wird eingesät. Das Saatgut wird leicht eingewäscht. Man walzt also, ich sag mal, nicht einfach nach dem Einsehen die Oberfläche platt. Da bin ich überhaupt kein Freund von, weil ich dann, ich sag mal, das Saatgut oben auf der Oberfläche liegen habe. Es wird sehr schnell weggeweht, es wird auch schnell von den Vögeln aufgepickt. Und wenn es stärker regnet, gibt es auch schnell Erosionsschäden auf der Fläche. Deswegen ist meine Empfehlung, ein Saat und anschließend mit dem Rechen das Saatgut so ein bisschen einigeln und einfach dann liegen lassen. Schön feucht halten über mindestens 3, eher 4 Wochen. Das heißt, nicht unter Wasser setzen, aber ständig feucht halten, gerade wenn die Sonne scheint, wenn es warm ist, damit die jungen Gräser halt sich entwickeln können, beziehungsweise damit zuerst mal die Samen keimen können und sich dann die jungen Gräser entwickeln können. Nach 4, 5 Wochen, wenn ich dann auch das erste Mal gemäht habe, dann kann ich so langsam übergehen und ja, das Bewässern dann entsprechend wieder reduzieren auf den Zeitpunkt, wenn es wirklich notwendig ist.
Und gibt es da so ein, wo Sie sagen, also in dem Monat würde ich auf gar keinen Fall einen Rasen anlegen oder ist das eigentlich egal, müsste dann halt entsprechend mehr gießen? Oder gibt es so Monate, wo Sie sagen, oh, das ist so richtig ein richtig guter Zeitpunkt, um Rasen zu sehen?
Ja, ich sag mal, wenn es unbedingt im Frühjahr sein muss, kann man so ab Mai, ich sag mal Mitte Mai, wenn die Eiszeiten rum sind, einsehen. Ich würde dann aber im Hochsommer würde ich aufhören, würde ich es nicht mehr machen, weil einfach die Tagestemperaturen zu hoch sind, weil es zum Teil auch Schäden aufgrund der Hitze, der, sagen wir, eingeschränkten Wasserversorgung an der Bodenoberfläche für das Saatgut geben kann. Das würde ich nicht empfehlen. Ideal aus meiner Sicht ist so im September. Mhm. So ab Mitte September bis Mitte Oktober. Warum? Der Boden ist dann schön warm vom Sommer her und ich habe in aller Regel wieder zunehmende Niederschläge, die mein Bewässern, mein Feuchthalten unterstützen. Und im Herbst keimen auch weniger Pflanzen, die ich nachher nicht haben will. Das heißt, wenn es um reine Gräser geht, ich in meinem Rasen nachher haben möchte, dann würde ich eher den Herbst nehmen als das Frühjahr.
Okay. Wie ist denn das, wenn ich eine Rasenfläche habe und den Rasen nicht neu anlege? Also wenn ich eine bestehende Rasenfläche mal erneuern muss, aufbessern muss, wie geht man denn da vor? Was ist denn da wichtig?
Das ist im Prinzip eine ganz einfache Geschichte, um aus einer alten, unansehnlichen Rasenfläche in relativ kurzer Zeit wieder einen vernünftigen Rasen zu machen. Man geht dann folgendermaßen vor, man mäht so tief wie möglich, also das, was man sonst nicht machen soll, das darf man jetzt endlich mal. Es geht darum, ja den Altbestand so schwach wie möglich zu machen, um der Neueinsaat dann entsprechende gute Chancen zu geben. Das heißt, ganz tief runtermähen. Anschließend darf der Vertikutierer zeigen, was in ihm steckt. Die Fläche wird intensiv vertikutiert, um so viel wie möglich von dem alten Material, was da wächst, rauszuholen. Rasenfilz, also das organische Material, was sich vielleicht auf dem Boden abgelagert hat, weg. Anschließend wird die Fläche eingeebnet, es wird eingesät, das Saatgut wird im Rechen wieder ein bisschen in die Erde eingearbeitet und dann wird feucht gehalten. Und so haben Sie in 6 bis 8 Wochen und tipptopp neuen Rasen.
Könnte ich da auch, wenn ich jetzt sage, ich hatte vorher einen Rasen, der eher so in den Zierrasenbereich ging und möchte jetzt aber, meine Familie hat sich vergrößert, ich möchte jetzt den Rasen intensiv nutzen, könnte ich das mit dieser Methode quasi dann von einem Zierrasen in Strapazierrasen machen? Das ginge.
Genau, da ist einfach die Auswahl des jeweiligen Rasentyps. Strapazierrasen, Gebrauchsrasen, entscheidend.
Okay, sehr gut. Und dann gibt es ja auch Leute, die sich für Rollrasen entscheiden. Ich glaube nicht, dass jetzt das so viele in einem Kleingarten zum Beispiel haben, aber im Hausgarten, wenn das eben schnell gehen soll, das Haus ist fertig, du willst irgendwie eine Grünfläche haben, zack, Rollrasen drauf. Aber man sieht es auch immer wieder, dass der Rollrasen nicht richtig anwächst. Also auf was muss man denn da achten?
Also ich sag mal, gerade für kleine Flächen würde ich Rollrasen durchaus empfehlen, weil es ist eben, ich sag mal, eine ganz pfiffige Methode, ruckzuck eine schöne Grünfläche zu haben. Wir haben in Deutschland viele Fertigrasen oder Rollrasenproduzenten, die sehr, sehr gute Rasenqualitäten liefern. Die säen entsprechend, ich sag mal, diese Mischungen aus, über die wir eben gesprochen haben. Vom Zierrasen bis hin, ja, Landschaftsrasen eher weniger, aber bis hin zum Strapazierrasen. Und da kann man sich entsprechend dann diese Mischungen aussuchen und ich sag mal, nach der Bodenvorbereitung legt man die Rollen aus oder lässt sie auslegen, wässert sie gut an. Sie werden in aller Regel auch einmal angewalzt, damit ein guter Bodenschluss da ist. Und anschließend bei normaler Rasenpflege, das ist dann nichts anderes wie ein etablierter Rasen, der weiter gepflegt werden muss, da haben Sie nach, ich sag mal, 14 Tagen haben Sie eine belastbare Rasenfläche, sobald der Rollrasen irgendwie verwurzelt ist. Eigentlich ist das kein großer Akt.
Ist halt nur teuer.
Auch das ist relativ. Wenn man mal den Zeitaufwand sieht, den ich während der sogenannten Fertigstellungspflege bei einer Raseneinsaat beachten muss oder durchführen muss, dann relativiert sich das. Also klar, im ersten Moment kostet es deutlich mehr Geld als der Einsaat, aber Sie haben direkt eine fertige Rasenfläche, zumindest von der Optik her, und nach 14 Tagen, spätestens 3 Wochen, wenn er angewachsen ist, haben Sie einen schollbelastbaren Rasen.
Okay, muss ich einfach abwägen, habe ich die Zeit, möchte ich das überhaupt alles so intensiv machen und wie groß ist auch die Fläche? Ich glaube, das ist auch entscheidend, wenn ich so eine riesen Rasenfläche habe, geht es richtig ins Geld. Aber wenn die Rasenfläche überschaubar ist, haben Sie ja gerade gesagt, kleine Flächen, kann man durchaus auch über die alternative Rollrasen nachdenken. Und wie ist das mit Rasenersatz? Es gibt ja auch so Rasenersatzpflanzen. Was halten Sie denn von Rasenersatzpflanzen?
Das kann man durchaus machen. Es gibt bestimmte Standorte, da sind diese Pflanzen besser geeignet als die Rasengräser. Wenn ich zum Beispiel an Flächen denke, die relativ schlecht nur durchwurzelbar sind, zum Beispiel Schotterrasenflächen oder Rasenparkplätze, da sind die Gräser nicht so gut geeignet. Da habe ich auch in meinem Berufsleben einige Versuche zugemacht. Wie zum Beispiel eine Schafgarbe, wie Thymianarten, wie Wegerich. All das, was Sie auf diesen Flächen finden, wenn Sie mal zum Beispiel so eine Schotterrasenfläche sich anschauen, all das, was da wächst, ist in aller Regel besser geeignet, weil es sich von Haus aus da etabliert hat oder weil es angesät worden ist und existiert, als unsere Rasengräser. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, dass man nicht überall Rasen etablieren muss, sondern man muss halt schauen, was passt da am besten hin. Und dann kann man durchaus, ich sag mal, belastbare, vielleicht auch sogar schnittverträgliche Kräuter dort nehmen, die Vorteile gegenüber unseren Rasengräsern haben.
Okay, können Sie noch mal ein paar Beispiele nennen? Was wäre das jetzt, was Sie empfehlen würden? Weil wenn ich das jetzt also, richtig verstanden habe, könnte man das ja auch, wenn man so der faule Gärtner ist, könnte man ja auch sagen, ja gut, ja. Ich möchte es einfach nur grün, dann nehme ich halt direkt auch Rasenersatz und spare mir das Mähen.
Mit dem Mähen sparen muss man vorsichtig sein, weil wenn Sie die Fläche nutzen wollen, dann müssen Sie sie relativ kurz halten. Wenn Sie sagen, ich muss da nicht drauf, ja, dann können Sie wachsen lassen. Dann sind Sie wieder in Richtung Landschaftsrasen unterwegs, Blumenwiese oder wie man es auch immer bezeichnen mag. Die Herausforderung ist ja, eine Fläche nutzen zu können, das heißt, sie betreten oder befahren zu können, ohne dass der Aufwuchs stört. Und dann muss er entsprechend kurz gehalten werden, um gleichzeitig die Pflege zu extensivieren. Und da sind manche Kräuter, wie zum Beispiel Schafgarbe, Wegerich, Thymianarten, da gibt es entsprechend, ich sag mal, zum Beispiel den Gebrauchsrasen mit Kräutern. Der ist speziell für solche Verwendungen zusammengestellt und da kann man durchaus eine ansprechende Grünfläche mit einem gewissen Blühaspekt erreichen. Die muss aber auch kurz gehalten werden.
Die muss auch gemäht werden. Also ich komme ums Mähen nicht rum. Wenn ich Rasen habe oder Grünfläche im Garten, entscheide ich mich für Landschaftsrasen 1 bis 2 Mal im Jahr oder für sämtliche andere Rasenmischungen und gemäht werden muss mehr oder weniger intensiv dann auch. Also er muss kurz gehalten werden. Macht ja auch Sinn.
Ja.
Okay. Dann hätte ich gern noch mal gewusst von Ihnen, Herr Nonn, was macht denn eigentlich die Deutsche Rasengesellschaft so? Ich bin ja durch Zufall auf Sie gestoßen und dachte so, was? Es gibt eine Deutsche Rasengesellschaft? Aha, interessant. Erzählen Sie mal.
Also die Deutsche Rasengesellschaft ist ein gemeinnütziger Verein, gegründet 1964. Wir befassen uns, ich sag mal, mit allen Fragen zum Thema Rasen. Im Fokus steht die Verbraucheraufklärung. Das heißt, wir geben viele Informationen über die Homepage der Deutschen Rasengesellschaft an die, ich sag mal, Rasenbesitzer, an die, die Informationen suchen zu den verschiedenen Rasentypen. Wir beantworten auch Verbraucherfragen per E-Mail und an sich sind wir in Deutschland zusammen mit Österreich und Schweiz gut 300 Rasenenthusiasten, die sich in dieser Gesellschaft zusammenschließen und halt sich professionell hauptsächlich um das Thema Rasen kümmern.
Ja, es gibt ja auch Studienfächer zum Thema Rasen. Ich bin total baff gewesen, als ich das gelesen habe. Total interessant, schön.
Also wir haben von der Hochschule Osnabrück eine Professur für nachhaltiges Rasenmanagement etabliert. Die wird über Mitglieder der Deutschen Rasengesellschaft finanziert und da wird eben den Studierenden das Thema Rasen näher gebracht und die Wirtschaft, das ist auch unser Ziel, rekrutiert da eben auch ihre Nachwuchskräfte, weil es sonst das Thema Rasen in den letzten 20 Jahren an Hochschulen, an Universitäten nicht gegeben hat. Und erlebt jetzt wieder so ein bisschen Renaissance, weil man auch erkannt hat, dass Rasen in seiner Vielfalt, wenn wir im Prinzip wieder beim Anfang, eine sehr große Bedeutung hat. Eine zunehmende Bedeutung hat, gerade wenn man so, ich sag mal, an das urbane Umfeld denkt. Wir haben zunehmend heiße, trockene Sommer, insbesondere in Städten ist das Problem, dass die sich aufheizen und da können Grünflächen, Rasenflächen wesentlich dazu beitragen, dass es, ich sag mal, Kühleffekte gibt, dass die Leute sich einfach auch wohler fühlen. Und da spielen Rasenflächen, Freiflächen, die auch genutzt werden können, eine große Rolle. Aber eben, ich sag mal, von bis, vom klassischen Gebrauchsrasen, wo die Leute drauf liegen, wo sie spielen können, wo Kinder toben können, bis hin zum Landschaftsrasen, der eben einmal im Jahr, im August, September mal abgemäht wird und ansonsten halt relativ hoch aufwächst. All das ist Rasen.
Ja, und wenn man Rasenflächen hat, auf grün schaut, beruhigt das ja auch, macht ja auch ein gutes Gefühl.
Grün ist eine sehr angenehme Farbe für uns auch, ja, das stimmt.
Ganz genau. Ja, dann herzlichen Dank.
Gerne, Volt.
Ja, und in der nächsten Folge, da steigen wir mal ein bisschen tiefer ins Beet ein und untersuchen mal, warum die Kartoffeln eigentlich so Löcher haben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber meine Kartoffelernte war im Herbst total gelocht. Richtige Gänge waren da reingefressen. Und ich habe ein bisschen recherchiert und bin dem Drahtwurm auf die Spur gekommen. Was das für ein Tier ist und warum es unsere Kartoffeln anknabbert, was wir vielleicht auch dagegen tun können, das alles hört ihr in der nächsten Folge. Und die erscheint wie gewohnt in 14 Tagen hier in der ARD Audiothek oder wo ihr sonst so Podcasts hört. Also bis dahin.